So, ja, damit kommen wir zum ersten großen Thema, zum ersten Vortrag, den wir für euch hier vorbereitet haben. Und ich stelle ganz kurz meine Mitstreiterinnen hier heute einmal vor. Und ich beginne von hinten, wir werden es nachher in der anderen Reihenfolge hier gleich einmal für euch vortanzen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Lea Steinacker, CEO von Gaia Logic. Herzlich willkommen, Lea. Genau. Lea hat ganz viele parallele Rollen, die sie innehat und hat schon so viel getan. Und ich mache es ganz einfach. Du bist auch an der Universität St. Gallen wissenschaftlich unterwegs. Du warst mal im Business Development in der Handelsblatt Group, hast ADA mitgegründet, vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, und auch ein wundervolles Buch geschrieben zum Thema KI. Und ich finde, du bist im deutschsprachigen Raum eine der Stimmen, wenn es um KI geht, die wirklich nochmal Gewicht haben sollte. Und du wirst heute auch was wirklich Gewichtiges, wie ich finde, im positiven Sinne vorstellen. Also von daher vielen Dank, dass du da bist. An zweiter Stelle freue ich mich sehr, unseren Partner, den lieben Robert Freschniok, hier zu haben heute. Hallo Robert. Robert ist der mit dem Comicbild auf der Webseite, weil Robert hat auch noch so ein paar kleine Wesen mitgebracht, nämlich seine Sparks. Und diese Sparks sollen euch helfen in der Strategieumsetzung bzw. in der Strategieaktivierung, die Strategie wirklich in eure Teams zu bringen und sie auch wieder zurückzubringen, ne? Und sie nicht da versanden zu lassen, sondern wirklich was zu zeigen. Und hier wird er uns zeigen, wie quasi Organisationsentwicklung mit KI aufs nächste Level gehoben werden kann. Und das alles funktioniert natürlich auch nur im strategischen Rahmen, wenn wir die richtigen Daten haben. Und dafür freue ich mich ganz herzlich über Sascha Donkowski. Hallo Sascha. Genau, Sascha ist unser Partner für das Thema Market Intelligence. Was das ist, wird er gleich nochmal erläutern, so ein bisschen Begriffsdefinition. Wir sind ja hier ein bisschen im universitären Umfeld unterwegs, werden wir gleich nochmal machen. Aber wir zeigen es euch gleich auch am realen Beispiel, um mal zu sehen, wie kriege ich denn meine Marktdaten, wie kann ich die crawlen, wie kriege ich die dann auch, Segmentierung von Märkten, Kunden etc. und auch die relevanten Daten in mein System, um dann mit KI wirklich ein bisschen Magic zu machen. Das werden wir euch jetzt sozusagen hier einmal heute mit der sogenannten Strategic Decision Intelligence vorstellen. Und ich habe nochmal eine Frage für euch mitgebracht. Also jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen, Skalierung, Wachstum in der Krise. Aber eine schöne Frage, die ich nochmal vielleicht so mit Blick aufs letzte Jahr euch stellen wollen würde, ist, was hat eure größte Fehlentscheidung 2025 gekostet? Zeit. 2 Millionen? Wer bietet mehr? Stolz, viele Kunden. Vertrauen. Und am Ende des Tages ist Strategie ja zu tun, also zu wissen, was ihr nicht tun solltet. Ja? Und am Ende des Tages geht es um limitierte Ressourcen und Zeit ist eine ganz wesentliche. Ne? Und so sehen wir das auch hier. Ja, wir sehen Geld, wir sehen Zeit, wir sehen Personen, Mitarbeiter, die ja sozusagen hier, die es euch gekostet hat, Geschwindigkeit. Nerven war auch gestern ganz vorne mit dabei. Ja, diese Zeiten erfordern auch wirklich starke Nerven. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und dafür einfach dann auch eine bessere Grundlage nochmal zu haben, um die eine oder andere Entscheidung besser treffen zu können, das ist das, was wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen wollen. So, wie fallen denn heute eigentlich Entscheidungen? Ja, ist das immer alles so perfekt auf Slides vorprogrammiert? Ihr sitzt in eurem Boardroom zum Vorstandsmeeting, ist alles perfekt, immer da. Und das ist halt leider nicht so. Also zumindest mal da, wo wir auch ab und zu mal vorbeikommen, wenn wir dann so Fragen stellen, womit verdient ihr heute euer Geld in eurem Portfolio? Und die Antwort dauert dann nicht 1 Minute, sondern eher 6 Monate, bis wir die Zahlen rausgefunden haben. Also es sind dann so Aussagen, die dann auch so ein bisschen hängen bleiben. Trefft ihr die immer datenbasiert? Trefft ihr die immer mit Echtzeitdaten? Also wirklich mit den neuesten Erkenntnissen? Oder ist die letzte Marktstudie, die ihr gemacht habt, auch schon wieder 4 Jahre alt? Ja, das ist halt die Realität, weil der Strategieprozess ist schon wieder lange her. man hat sich das nicht wieder richtig angeguckt. Und dann ist ja auch die Frage, wie viel Verzerrungen gibt es am Ende des Tages, Jürgen? Wir haben darüber gesprochen. Und ist das Ganze auch irgendwie strategiebasiert oder doch wieder nur ein bisschen aus dem Bauch heraus? Ja, und das ist einfach mal die Realität und die ist nicht einfach und die können wir jetzt auch nicht sofort morgen alles ändern, aber wir können es vielleicht ein kleines Stückchen besser machen. Und das ist die Idee, die wir tun wollen. Aber warum ist das so schwierig? Also wir treffen heute im Schnitt eigentlich 10-mal mehr Entscheidungen täglich bei gleicher und sinkender Entscheidungsqualität. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt mehr Entscheidungen. 57% der Führungskräfte verpassen aber auch echte Chancen, weil sie nicht schnell genug entscheiden können. Weil sie vielleicht glauben, nicht alle ausreichenden Informationen vorliegen zu haben, eine gewisse Unsicherheit verspüren. Und wiederum haben wir hier gesehen, die Datenflut, 72%, werden durch die Datenflut quasi in eine Entscheidungslähmung geführt. Und nicht zu entscheiden, das ist wie mit Kommunikation. Also nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung am Ende des Tages. Und ja, dann landet man am Ende auch bei ja, gut formulierten Strategien mit 67%, die dann in der Umsetzung natürlich scheitern. Schön auf dem Papier aussehen, aber dann leider nicht zum Fliegen kommen. Und das ist doch sehr schade, denn diese Zahl tragen wir, glaube ich, schon irgendwie seit 40, 50 Jahren immer durch die Gegend. Und wie können wir das denn ändern? Also wenn wir das genauso machen, wie wir es bisher gemacht haben, glaube ich, wird es nicht besser werden. Ne? Dann ist es laut Einstein ja Wahnsinn. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen, glaube ich, ein bisschen was anderes tun. Wir haben das letztes Jahr schon sehr groß angestoßen. Das war das Thema dann auch im Handelsblatt, das stark mit KI basiert, in die Strategiearbeit zu gehen und wirklich hier einen neuen Schritt zu gehen. Der erste Schritt war bei uns ja vor 3,5 Jahren überhaupt mal eine digitale Plattform zu haben an der Stelle, um das Ganze tun zu können. Und ich switche jetzt einfach mal hier auf das normale Mikrofon, dann habt ihr nicht so viele Tonausfälle. Und so sind wir eigentlich gestartet. Aber die Frage ist ja, was brauchen Unternehmensdenker wirklich nicht? Also ihr braucht keine Strategie, die in der Schublade liegt und die nicht hilft, richtig zu entscheiden. Es braucht auch keine Daten, die nicht genutzt werden im entscheidenden Entscheidungsmoment in der Strategiearbeit. Kann Sascha auch gleich nochmal das eine oder andere davon erzählen. Tolle Market Intelligence Systeme, aber wer war der Kollege nochmal, der sich um diese Daten kümmert? Ich weiß es nicht. Im Strategieprozess haben wir dann ohne gemacht. Kommt vor und das ist einfach mal wirklich die Realität. Und am Ende des Tages dann auch vielleicht auf Konsens zu setzen und nicht die mutigste Entscheidung auch mal gegen Widerstände durchzusetzen. Ja, weil das braucht ja dann Verantwortung und dann kann ich vielleicht auch nochmal dafür haftbar gemacht werden. Ne? Verantwortung übernehmen ist dann ein großes Thema am Ende des Tages. Und das wollen wir anders machen. Dafür haben wir verschiedene Layer zusammengesetzt, also 4. Und der erste davon heißt Market Intelligence, sprich das Crawling von Daten externes Unternehmens und die Verbindung mit internen Daten an der Stelle, die zusammenzubringen. Aus dem Markt, aus den News, vom Wettbewerb, in Sachen Portfoliovergleich. Also hier wirklich alles bestmöglich in der höchstmöglichen, idealerweise sogar Echtzeitgeschwindigkeit. Nicht um die Strategie jeden Tag nochmal über den Haufen zu werfen, sondern um einfach bessere Klarheit zu bekommen darüber, wo ihr heute steht. Die zweite Ebene ist dann, ne, mit dieser Datenbasis, die ist schon mal sehr, sehr schön, aber dann auch sich für eine Richtung zu entscheiden. Weil am Ende des Tages ist einfach nur zu wissen, wo man steht, dann muss man auch wissen, wo wollen wir hin am Ende des Tages und wie kommen wir in diese Richtung. Das ist unser Strategielayer, quasi die Strategieentwicklung und Umsetzung, die Baseline, die es dann braucht, als Richtung im Tracking dann auch von OKRs, Zielen, Projektportfolio, weil ohne diese Umsetzung wird es am Ende des Tages ja dann auch nicht laufen. Ja, jetzt haben wir das alles toll aufgesetzt, sozusagen die Daten sind parat, die Strategie, die Richtung ist gesetzt, aber jetzt muss die Mannschaft auch noch mitmachen. Ja, und zwar bis in das letzte Team irgendwo auch in Asien, das irgendwie nicht nur verstehen soll, was die neue Strategie ist, sondern das Team vielleicht auch wirklich dazu bringen, Entscheidungen und Maßnahmen und Dinge zu tun in ihren Teams, die wirklich einen Unterschied machen und die vielleicht nicht in einem großen Transformationsprojekt enden, sondern aber die wirklich einen echten Unterschied für die Teams vor Ort machen. Und wenn wir das alles haben, dann sind das alles Daten, mit denen können wir dann auch nochmal bessere Entscheidungen treffen. Das ist dann unser Decision und Decision Intelligence Layer, aber mit einem normalen ChatGPT und ich greife mal so ein bisschen vorweg und ich gucke Richtung Lea, würde ich euch das nicht empfehlen oder was ganz beliebt ist. Wir haben ja irgendwie Copilot und machen das jetzt auch schon. Also von daher, da werden wir abraten von und da werden wir euch heute was zeigen, was es so aktuell am Markt noch nicht gibt. Und das ist das, warum ich auch immer Weltpremiere gesagt habe. Und da freue ich mich sehr, dass wir euch das gleich vorstellen können an der Stelle. Aber, und das ist auch wichtig, die Verantwortung übernehmen, Führung, ne, sozusagen hier nochmal klar zu haben, es braucht am Ende des Tages in all diesen Schritten auch noch Menschen. Dieses System entscheidet nicht selbst und trifft auch nicht autonom Entscheidungen. Es ist ein Unterstützungsinstrument für bessere strategische Führung an der Stelle. Und jetzt habe ich so ein bisschen übersprungen. Wir sind ja in Deutschland, natürlich ist datenschutzkonform in Deutschland gehostet und ISO-zertifiziert. Ganz, ganz wichtig, denn am Ende des Tages liegen hier ganz, ganz sensible Daten unserer Kunden. Wir haben aktuell 200 Kunden auf unserer Plattform und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schön und zeigt auch, selbst aus dem Automotive-Bereich, wo wir immer die höchsten Anforderungen haben, haben wir zum Beispiel auch den Datenraumbetreiber von Catena X, Cofinity mit an Bord. Und das zeigt einfach, dass diese Themen, also Innovation, innovative KI im Einsatz für das C-Level sich nicht ausschließen müssen mit Compliance. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man kann es trotzdem tun. Aber springen wir mal in die erste Ebene und da werde ich den Sascha jetzt auch gleich nochmal ein bisschen befragen. Wir haben hier geschrieben, Echtzeit-Marktdaten oder Informationen sind der Treibstoff für bessere Entscheidungen. Ja, der Rainer hat gestern gesagt, er ist mit dem E-Auto gekommen. Ich weiß nicht, wie ihr alle gekommen seid. Also Treibstoff ist ja ein wichtiges Thema an der Stelle. Und ja, was löst das bei dir aus, Sascha? Sagst du, ja super, ne? Also immer die neuesten Sachen haben, hilft?
Ja, ich finde den Satz erstmal sensationell, weil er sagt eigentlich so viel aus. Bessere Entscheidungen, das machen wir heute entlang der gesamten Keynote, versuchen wir zu erklären, wie das funktioniert. Und Treibstoff ist ja im Moment, ich sag mal, wenn wir zur Tankstelle gehen, ja, dann wissen wir, gestern war es anders als morgen und auch als heute. Und als Beispiel dafür, wenn man da jetzt eine Marktanalyse gemacht hätte vor 3 Monaten, ja, die könntest du in eine Tonne hauen. Ja. So, und das ist genau das, was ich auch von unseren Kunden am Anfang im Endeffekt immer wieder gespiegelt bekomme. Wir haben ja eine Marktanalyse, ja, die wurde ja 2024 gemacht, die ist ja frisch. Ja. Aber eine Marktanalyse hat ja am Ende des Tages immer dann irgendwie auch einen Vorlauf. Das heißt, die Daten, die da drin sind, sind von 23, 22, also sogar 4 Jahre alt. So, und das ist für mich natürlich ein vernünftiges Argument. Und das Argument schlechthin, die Märkte, die verändern sich immer schneller, als wir das eigentlich gewohnt sind. Die Daten werden immer komplexer. Und Echtzeit-Marktinformation ist ja genau das, was ich als Market Intelligence sehe.
Genau, aber jetzt musst du uns nochmal erklären, ne? Also da haben wir jetzt schon das erste Buzzword, zweite, Strategic Decision Intelligence war das erste. Ja. Market Intelligence ist jetzt das zweite Buzzword. Magst du uns einmal so 2, 3 Worte dazu sagen, was du oder was man insgesamt unter Market Intelligence auch verstehen sollte?
Genau, das wäre auch ein super Gimmick gewesen, wenn wir hier eine Umfrage gemacht hätten, was verstehen Sie unter Market Intelligence, ist eigentlich auch klar definiert, aber in der Wahrnehmung unserer Kunden dann doch immer sehr spezifisch. Also der eine sagt, das ist Marktforschung, der eine sagt, das ist so ein bisschen Wettbewerbsbeobachtung. Market Intelligence ist eigentlich eine Kombination aus allen, ja, und beinhaltet zum Beispiel eine Business Intelligence, ja, und eine Competitive Intelligence. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich, zunächst erstmal zu sagen, was ist eigentlich der relevante Markt? Also wir sprechen immer Kunden individuell über einen relevanten Markt. Und das ist im Endeffekt der Markt, was ich verkaufe, ja, also mein Markt in Euro und in Stück. Und den versuchen wir möglichst weit runter zu segmentieren, bis auf die kleinste Ebene und dort die Daten zu sammeln. Das funktioniert nicht immer auf der ganz untersten Ebene, aber wir kriegen dadurch natürlich dann Aggregierungsstufen, um die Märkte zu segmentieren und Marktgrößen dann wirklich abbilden zu können. Und der besteht halt, und deswegen fand ich gerade Portfolios eine Herausforderung sehr, sehr spannend, weil das haben auch nicht alle auf dem Schirm, dass ein Portfolio-Tracking, ein Monitoring des Portfolios auch zu einer Market Intelligence gehört. Also im Endeffekt gucken wir uns an, wer ist in diesem Markt, wer ist Teilnehmer des Marktes, ne? Immer ausgehend von dem eigenen Unternehmen, was mache ich eigentlich selbst oder was könnte ich gegebenenfalls machen. Wer ist der Wettbewerber, wer ist der klassische Wettbewerber, dann kommt im Endeffekt ja, wir haben da die 10, die 15, die sehen wir immer auf der Messe, ja, die tracken wir vielleicht mal so hin und wieder. Aber Market Intelligence ist auch dafür da, neue Wettbewerber zu identifizieren. Und mit neuen Wettbewerbern können natürlich auch potenzielle Wettbewerber gemeint sein, die im Endeffekt ein ganz anderes Produkt entwickeln als wir. Ja? Substitutionsprodukte. Also Beispiel, wir haben mit einem Kranhersteller gesprochen. Und da ist das Thema im Moment dann, wie kriege ich den Stein von A nach B, wenn Drohnen wirklich in der Lage sind, Tragfähigkeit zu erhöhen und im Endeffekt auf Baustellen rumfliegen und dann die Steine da hin und her transportieren. Brauche ich dann noch einen Kran? Ja, da würde man im ersten Moment nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich vergleiche einen Kran mit einer Drohne. Also Market Intelligence ist vielleicht ein bisschen größer, als es allgemein wahrgenommen wird. Ja,
ja, sehr schön, vielen Dank. Und was wir jetzt heute aber dann auch erleben ist, da kommen wir zu dem einen oder anderen Geschäftsführer und der sagte, super, ich habe jetzt mal ChatGPT angeschmissen und habe mal die neuen Marktzahlen aus Mexiko mir besorgt. Jetzt weiß ich mal richtig was. Die haben ja immer Stuss erzählt, das Management da vor Ort. Und er glaubt wirklich, dass das, was er da jetzt hat, wirklich valide ist. Er kann aber nicht nachvollziehen, aus welchen Quellen das Ganze kommt. Und er hat keine echte Transparenz aus dieser Blackbox. Und das heißt, mittlerweile beginnt dann KI in dieser, weil das ist dann strategische Arbeit, plötzlich zu absolut brutalsten Verzerrungen zu führen, auf völlig anderen und schlechten Grundlagen. Das machen wir nicht, das machst du auch nicht mit deinem Team an der Stelle, aber wir erklären vielleicht mal, wie du das machst, aber dafür gehen wir mal von der Theorie so ein bisschen weg, sondern zeigen es einfach mal an der Stelle. Und ihr seht jetzt sozusagen hier mal der Einblick in unsere Plattform Strategy Frame AI an der Stelle und wir stellen einfach mal die Frage schlechthin, also hier haben wir mal einen Strategieprozess schon gemacht an der Stelle und es liegen auch alle Daten aus der Market Intelligence vor, das ist wichtig zu wissen und alles, was ihr an Daten seht, selbst wenn ihr heute irgendwelche Namen seht, sind entweder alte Demo-Daten oder etc., also dass ihr euch nicht wundert, aber sie sind so gut, dass wir wirklich damit arbeiten können, das ist sehr, sehr wichtig. Und was wir jetzt hier sehen mit einem einfachen Prompt, bekommen wir relativ schnell eine sehr, sehr gute Aussage. Es geht nämlich darum, die aktuellen Marktentwicklungen aus der Market Intelligence aufzugreifen und sie gegen die aktuelle Strategie abzugleichen und gleichzeitig dann auch aufzuzeigen, welche empfohlenen strategischen Maßnahmen dort stattfinden. Wie geht das? Wo kriegt ihr diese Daten her, Sascha? Das ist immer die erste Frage, die wir in jedem Sales Call haben.
Ja, im Endeffekt nehmen wir die Daten durch Crawling-Systeme auf. Also wir definieren genau mit dem Kunden, was ist denn der relevante Markt und versuchen dann, die auf der untersten Ebene zu erheben. Also wir generieren Daten im Endeffekt, die irgendwo schon publiziert sind. Also wir erfinden nichts, ja, sondern wir gucken, wo ist eine Quelle. Jeder Datensatz von uns hat eine Quelle. Mhm. Wir erfinden nichts, wir können keine Marktanteile erfinden. Das geht nicht. Ja. So, und das ist im Endeffekt ein Part. Der nächste Part ist dann, dass eingekaufte Daten hinzugespielt werden können, weil in der Regel liegen ja Marktmodelle, Marktanalysen aus der Vergangenheit gegebenenfalls vor oder ja. Die werden eingespielt, also gekaufte Daten oder Finanzdaten dann von Adradius, Kreditreform, wem auch immer. Und dann kommen noch die eigenen Daten hinzu. Und die eigenen Daten sind entweder dann diese ganzen Excel-Tabellen, die PDF-Dokumente, oder es sind halt Umfragen mit dem Vertrieb zum Beispiel, oder es sind tatsächlich Schnittstellen zu SAP, Salesforce, BW und was auch immer. Ja.
Genau. Und dann kann man, und das ist das, was ihr jetzt hier schon gesehen habt, die Daten nicht nur in der Market Intelligence nutzen, mit den Daten chatten, das ist auch möglich, sondern man kann sie direkt im Strategieprozess in der Marktanalyse zum Beispiel oder in der Wettbewerbsanalyse auch
genau, das ist, ne? Das ist für mich eigentlich jetzt der entscheidende Punkt, ja, weil wir machen ja Market Intelligence schon 25 Jahre und ich habe sehr, sehr oft den Eindruck, wir haben sehr, sehr viele Daten, wir sammeln sehr, sehr viele Daten, aber was passiert denn eigentlich mit den Daten? Ja, dann wird vielleicht mal so ein Dashboard in so einem Strategie-Workshop aufgemacht, ja, das passiert, aber wir haben eine Umfrage gemacht und über 70% unserer Kunden, die Market Intelligence nutzen, nutzen es nicht für strategische Entscheidungen in einem System. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, im Endeffekt die Marktinformationen und die Marktveränderungen, ja, es geht ja um die Veränderung, gegen eine Strategie zu spielen, dann sind wir natürlich auch in der Lage zu gucken, wo müssen wir adjustieren. Und dann wird aus dem eigentlichen einmaligen Strategieprozess ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist für mich ein Riesenmehrwert.
Absolut, absolut. Und wir zeigen auch nochmal gerne, was sozusagen dann dahinter liegt. Sozusagen jetzt hier alte Daten, aber ihr seht den Patrick schon mal. Der kann euch dann nachher auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und die Kollegen von Pfisterer sind ja auch da. Wie hier jetzt wirklich natürlich die Daten im System hinterlegt sind. Ihr seht auf der rechten Seite auch immer das News-Crawling an der Stelle. Und wir lassen das Video einfach mal ein bisschen laufen und du erzählst mal, was da so alles zu sehen ist.
Ja, News-Crawling ist super witzig, weil wir haben, glaube ich, vor 2 Wochen mit Pfisterer besprochen, aber wir möchten nicht nur die Wettbewerber in Newsletter ausgeben, sondern wir möchten auch die Projekte und Investitionsverhalten unserer Kunden tracken. Und gerade als wir hier am Stand standen, ging die erste Post los. Ne? Also da gab es dann die ersten Projekte in Brasilien oder wo die durchgeführt wurden. Ja, was da passiert, ist im Endeffekt einfach, dass wir sagen, wir sammeln alle Rohdaten. Also alle Rohdaten werden verknüpft mit der entsprechenden Quelle. Wir können dann darüber beliebig viele Benchmarks machen über individuelle Dashboards. Marktgrößen segmentieren, ja, damit zum Beispiel auch regional, ja, dass zum Beispiel nur die Vertriebler die Informationen sehen, die sie auch sehen wollen, spielen dann Marktanteile gegebenenfalls gegen Potenziale, haben dann die News daneben und der Vertriebler weiß eigentlich sofort, da sind ein paar Projekte, da sollte ich vielleicht mal hingehen.
Ja, kann der Marco vielleicht nachher noch ein bisschen.
Ja, genau, ne, ist ein Beispiel. Aber es geht halt darum, dass die Basis im Endeffekt sein muss, das Fundament dafür sein muss, dass dann nachher bei den strategischen Entscheidungen auch wirklich auf validierte und verifizierte Daten, die nur meinen relevanten Markt betreffen, ja, reagiert und agiert werden kann.
Absolut. Und alles immer überprüfbar, sozusagen mit der Datenquelle, mit dem Datenabruf, auch von Wirtschaftsprüfern. Wir haben ja auch börsennotierte Unternehmen hier an Bord.
Absolut, ja.
Ja, erstmal vielen Dank, Sascha, an der Stelle.
Ja, gerne.
Das Thema Market Intelligence.
Danke.
So. Das ist jetzt allerdings auch nicht alles in 5 Minuten gemacht. Manchmal super, findet man sehr, sehr viele Daten, aber eine richtig gute Market Intelligence, die braucht auch ein bisschen Zeit. Die muss auch Wissen aus der Organisation quasi nachher nochmal abbilden und spiegeln. Von daher, aber jetzt müssen wir vielleicht morgen ganz schnell in den Strategieprozess starten und brauchen ganz schnell mal einen Überblick. Und ja, dafür habe ich jetzt euch nochmal ein bisschen was mitgebracht. Das heißt, wir haben aber ansonsten schon mal auch eine coole Datenbasis, die ist schon mal da. Das ist eine Art der Datenquellen, die in unserem System funktionieren können. Aber wir wollen ja Strategie jetzt mit dem Führungsteam umsetzen und wir wollen vielleicht auch jetzt mal sowas wie ein Financial Benchmarking machen, um zu wissen, wo sind wir denn gut, wie ist der Wettbewerb gut gegen die Industrie. Und dann wissen wir schon, müssen wir die Berater anrufen, das dauert wieder ein paar Monate, kostet uns wieder ganz, ganz viele Tausende von Euros. Nee. Tut's nicht. Also es kommt jetzt für jeden unserer Kunden mit jeder Lizenz einmal im Jahr ein Financial Benchmarking mit. Und das Schöne ist, es kommt quasi auf Knopfdruck. Es generiert sich in circa 30 Minuten bis 3 Stunden. Spätestens in 24 Stunden steht es euch zur Verfügung. Und so sieht's aus. Und der Mann, der das mit seinem Team verantwortet, sitzt auch hier in der ersten Reihe, der liebe Dennis. Hallo Dennis. An der Stelle, magst du uns einmal sagen, weil eine Frage, die hier immer kommt, wo kommen jetzt diese Daten plötzlich her? Sind die denn valide? Ja, du darfst gerne aufstehen, klar.
So, hallo zusammen. Also die Daten kommen aus den seriösesten Quellen möglich, nämlich aus dem Unternehmensregister. Das heißt in Deutschland Unternehmensregister, Firmenkuh Österreich, Companies House UK und. Das machen wir über 100 Ländern. Und die besondere Stärke daran ist, man hat verlässliche Daten, mit denen man sich outside benchmarken kann. Wenn ich weiß, ein Unternehmen ist mit 6% gewachsen, dann kann mir niemand im Raum sagen, ist das gut oder nicht gut. Weil die Frage ist natürlich, was hat der Wettbewerb gemacht? Was hat die Branche in derselben Zeit gemacht? Wenn ich jetzt ein Unternehmen vergleiche und ich sehe, ich habe irgendwie 1% weniger Marge gemacht als mein Wettbewerber, muss das auch nichts heißen, weil Themen wie Leasing oder etc. natürlich einen Margendruck erzeugen können, aber anderswo natürlich zu Ersparnissen auf der Bilanzseite führen. Das heißt, so ein Outside-In-Benchmarking für das eigene Unternehmen, aber auch wenn man über die M&A-Strategie spricht, zu potenziellen Targets, die man akquirieren will, ist unerlässlich, weil ich nur so wirklich Kontext zu Daten bekomme und dann es wirklich Daten interpretieren darf.
Ja, und das sozusagen für jeden unserer Kunden auf Knopfdruck verfügbar, egal wie groß oder klein er ist. Finde ich sehr geil. Vielen Dank, Dennis.
Danke dir.
Ja, und damit ist ja noch nicht Schluss. Wenn wir dann Daten haben, wenn wir wissen, wo stehen wir, Situationsanalyse, das Wesentliche zusammengebracht, dann müssen wir das Team zusammenbringen in einem Workshop und dann wollen wir gerne Ziele gemeinsam festlegen. Wo soll es hingehen? Oder was jetzt heute wirklich fast alle machen wollen, OKRs. Ja, Macht total Spaß. Scheitert dann häufig alleine schon an der Art der Formulierung dieser OKRs. Es ist ja doch so einfach, aber manchmal so schwer. Und ihr seht jetzt auch, wie die Software hier quasi im Strategie-Workshop komplett mit eingebunden werden kann. Ihr arbeitet analog oder digital. Ihr könnt sofort alles auslesen lassen. Und die Software hilft euch dann quasi auf Knopfdruck und somit verkürzen wir dann auch den Strategie-Workshop nachher, sofort auch bessere OKRs zu formulieren, die euch im Team dann helfen. Ihr kommt schneller zu besseren Ergebnissen. Das war tatsächlich, der erste OKR-Agent, den wir vor 2 Jahren das allererste Mal getestet haben, weil wir einfach gemerkt haben, was tippen die Leute denn in die KI? Die haben immer gefragt, ja, wie kann ich denn ein OKR formulieren? Wie geht das? Und der Punkt ist der, dass wir den Leuten jetzt heute nicht mehr alles erklären müssen und dann müssen sie es selber tun, sondern sie bekommen direkt Unterstützung und das alles sofort digital in einem System. Das Ganze natürlich auch basierend auf den vorliegenden Daten. Und hier kann der Abgleich dann auch sofort erfolgen gegen auch nochmal Potenziale etc. Also auch sehr schön. Das Ganze landet dann auch in einem Dashboard für die Strategieumsetzung natürlich. Und hier haben wir quasi auch eine Neuheit, die haben wir vor 2 Monaten, glaube ich, gelauncht, nämlich ein OKR-Board. Das kennen dann vielleicht der ein oder andere. Aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite ein Projektportfolio-Management, wo wir sozusagen die wesentlichen strategischen Projekte direkt auch mit den Key Results oder es können auch KPIs sein, wir können da auch die Titel oben verändern, dann sind wir nicht so fein, sofort verknüpfen können. Und was jetzt passiert, wir haben die Daten in der Market Intelligence, aus der Situationsanalyse, aus dem Benchmarking, wir haben die gemeinsamen Ziele gesetzt, wir sind in der Umsetzung und wir fragen uns, ach, diese aktuellen Marktentwicklungen, der Move des Wettbewerbers, wie wirkt sich das jetzt auf unser Portfolio auf? Müssen wir Projekte stoppen? Was müssen wir tun? Und in diesen Zeiten müssen wir die Entscheidung vielleicht mal ein bisschen schneller treffen und nicht erst nochmal 5 Monate warten, bis der nächste große Jahressteuerungskreis stattfindet, sondern sofort hier konkrete Vorschläge für die Adjustments bekommen, um sofort handlungsfähig zu sein. Und das über alle Daten hinweg in einem System. So, jetzt sagen viele, da muss jetzt aber wieder jemand mit einer PowerPoint hinterherlaufen, dass alle ihre Daten eintragen in der schönen PowerPoint für ihr Projekt, für ihre OKRs. Wie machen wir das heute? Wir machen das in Excel, wir machen das in PowerPoint. Vorgestern noch ein Gespräch gehabt. Ja, wir haben 2000 Mitarbeiter, wir haben jetzt OKR eingeführt und wir machen das mit PowerPoint. Da haben die 2 Leute, die machen nichts anderes, als die PowerPoints abzugleichen, den ganzen Tag. Und ich frage mich, warum? Warum? Das ist doch eine Zeitverschwendung. Also erstens passieren wahnsinnig viele Fehler, weil 100% Qualität wird das nie haben. Drittens gibt es ganz tolle OKR-Tools, also die kann man auch benutzen. Aber warum macht man es nicht einfacher? Und das ist ja auch eines unserer Mottos, wir wollen Strategie einfach machen. Wir haben Leute auf der Baustelle, Baustellenleiter, die ihre OKRs tracken müssen. Wir haben die Caritas Krefeld, die ist leider heute nicht da. Dann haben wir Schwestern in der ambulanten Pflege, die ihre OKRs und ihre Projekte tracken müssen. So, dann soll mir noch mal einer sagen, die schaffen das mit unserem System. Warum schaffen die das? Weil wir das jetzt auch mobile-fähig gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie können direkt, sie kriegen Alerts zu ihren OKRs, zu ihren Projekten. Wir können es komplett durchautomatisieren für ein PMO, ein Transformation Office oder ein Strategie Office, um alle diese Themen direkt hier auch auf dem Handy abbilden zu können, um es wirklich einfach zu machen, die Leute nicht zu zwingen, an den Schreibtisch zu gehen, sondern wirklich sofort immer Klarheit über die eigenen Zielsetzungen und Projekte zu haben und immer auch hier nicht nur aus dem Markt, die neuesten Daten über die aktuelle Performance des Unternehmens zu haben. Und das finde ich ist doch schon mal sehr schön. Es macht das Leben für viele so einfach oder macht es ein bisschen einfacher vielleicht. Uns hilft am Ende des Tages auch für ein gemeinsames Commitment aller in die richtige gemeinsame Richtung zu laufen. Ja, damit wird sozusagen OKR und Projektportfolio immer und überall up to date. Und wir haben eine bessere Grundlage, mehr Klarheit darüber, wo stehen wir und wo wollen wir hin und wo sind wir gerade auf diesem Weg, dort hinzukommen. Aber jetzt kommen wir zum Thema, dass das vielleicht jetzt immer noch nicht alle in der Organisation erreicht hat. Die sind vielleicht nicht in den großen Transformationsprojekten eingebunden, verantworten keine OKRs, weil sie in irgendeinem kleinen Team in Papua-Neuguinea sitzen. Man weiß es ja nicht. Ne? Und wie kriegen wir die jetzt mit auf die Reise, und dass sie einen echten Beitrag leisten. Und dafür bitte ich den Robert jetzt einfach nach vorne zum Thema Organizational Intelligence.
Vielen Dank, Christian. Genau, jetzt geht es um das Thema, wie Strategie Wirkung entfalten kann. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch bei allen hier im Raum einen Grundkonsens. Also es gibt ganz wenige Vorstandsteams, die sagen, also die Strategie ist mal richtig schlecht, aber wir bringen sie jetzt in die Umsetzung. Und alle sind überzeugt, mit gutem Grund, das ist eine coole Strategie. Die ist richtig geil und das ist sie sogar so gut, dass wir sie nochmal mit Wirkung versehen möchten. Und jeder weiß, jetzt kommt eigentlich das Problem, ja, in der Umsetzung. Und es gibt da eine Antwort, die wir alle kennen und die heißt Change Management. Change Management hat aber vier Probleme. Das erste Problem ist, die Leute können Change nicht mehr hören. Da gibt es ja Umfragen, 80% sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Change. Zweite Problem ist, diese Change-Programme, die kosten jede Menge Geld. Einmal einfach die Trainer und Berater, die das Ganze machen müssen. Und zum anderen versteckte Produktivitätszeiten. Also wenn ich da so eine Workshop-Kaskade durch die Organisation trage, die ganzen Leute sind einen Tag aus dem Betrieb genommen. Das kostet auch indirekt Geld. Und viertens, das ist eine aktuelle Studie von Bain, nur 12% dieser Projekte führen zu einer nachhaltigen Verhaltensveränderung in den Teams Richtung Strategie. Das heißt, ich schmeiße nicht viel Zeit und Geld ein Jahr lang auf ein Thema und bin dann nach 12 Monaten wieder auf Null gekommen. Und wir haben hier mit dem Strategy Frame einen etwas anderen Ansatz. Und um den zu erklären, nehme ich euch alle mal mit zu einem Moment, den wir wirklich hier kollektiv gemeinsam erlebt haben. Ich habe es gestern nochmal gegoogelt, also je nach rhetorischen Fähigkeiten waren wir da vielleicht 3 Jahre alt oder 5. Aber es gab diesen magischen Moment, als wir die Tür geöffnet haben, vielleicht war es ein Weihnachten, vielleicht war es ein Geburtstag, und da lag dann hier unter dem Baum dieses große rote Buch, wie fahre ich mein erstes Fahrrad? Ja, das ist natürlich nicht passiert. Unter dem Baum stand das Fahrrad. Ja? Und dann hat man das gesehen und hat sich gefreut und dann hat man es losgenommen und hat versucht loszureiten. Es ist ein bisschen hingefallen und so weiter, aber man kam direkt ins Tun. Und mal überspitzt gesagt, so ein klassisches Change-Management-Ansatz, das ist halt das rote Buch unter dem Weihnachtsbaum. Ja, jetzt reden wir mal über die Strategie, jetzt überlegen wir uns mal, was wir machen müssten, wenn wir die Werten wirklich mit Leben einhauchen. Jetzt gibt es mal ein Training, wie wir die neuen Leadership-Prinzipien leben. Also man macht da sehr viel mit dem Buch und danach hoffen alle, jetzt kommt es auch nochmal in die Umsetzung, dass sie das dann alles tun. Und wir sind hier einer Inspiration gefolgt von Richard Pascal, der hat in den 70er Jahren in Stanford unterrichtet, der hat ein Buch geschrieben, Surfing at the Edge of Chaos. Und das waren Beobachtungen der Umwelt und wie man das auf Unternehmensführung übertragen kann. Und das waren so die entscheidenden Impulse, die das ganze Thema Agilität in die Unternehmenswelt gebracht haben. Heute unterrichtet er in Oxford und er sagt, erlebte Wirkung verändert Verhalten und Einstellungen schneller als jede Diskussion darüber. Und genau das war die Fragestellung, wie kriegen wir diese erlebte Wirkung sofort zu den Menschen. Und sag ich mal, egal wie komplex eine Strategie ist, egal wie anspruchsvoll ein Führungskräftetraining ist, am Schluss sind es relativ banale Dinge, die im Unternehmensalltag anders funktionieren sollten, wenn ich das ernst nehme. Dass ich zum Beispiel früher mal frage, wo hängt es denn gerade? Was hält uns davon ab, unsere Ziele schneller zu erreichen? Was sind die größten Roadblocker? Was sind die Energiefresser, die unsere Motivation kaputt machen? Und genau das tun wir mit den Sparks, dass wir sozusagen dieses Verhalten in konkrete Anwendung bringen im Teamalltag. Und alles, was dann in diese Anwendung fällt, kann gemessen werden, sowohl in einem Executive Dashboard, wo ich dann sozusagen auf Unternehmensführungsebene sehe, auf der Verhaltensebene der Teams, wo sind da gerade die größten Risiken und Bedenken. Und auf der anderen Seite kriegt jede Führungskraft, also jeder mit Teamverantwortung, auch ein eigenes Dashboard, um zu sehen, wie entwickelt sich eigentlich meine Führungswirkung, was ist das Feedback aus dem Team, wo habe ich gerade Herausforderungen, wo sind Energiefresser. Und das ist mal hier so eine Übersicht, wie solche Sparks im Alltag aussehen. Und was man hier sehen kann, dass die auch sprachlich ganz, sag ich mal, in der Welt der Teams gehalten sind. Was ist denn eigentlich gerade der Elefant im Raum? Wie wird Erfolg konkret für uns aussehen? Was sind die größten Energiefresser? Und wenn das jetzt Hunderte, Tausende von Teams parallel nutzen, fließen diese ganzen Informationen ein, können durch die KI nicht nur ausgewertet werden auf Ebene der Häufigkeit, sondern eben auch inhaltlich, dass man sehen kann, aha, in welchem Bereich, in welcher Region, an welchem Standort sind denn gerade welche Themen besonders relevant. Und damit wir das nicht zu theoretisch halten, gehen wir einfach mal live rein. Energiefresser. Wir haben gerade gesehen, wie viel Potenzial Energie steckt. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. wenn man da ans eigene Unternehmen, an die eigene Arbeit im Team denkt. Und hier ist jetzt die Frage an alle, wenn ihr an eure Arbeit im Team zu Hause denkt, ja, wo ihr Strategie verantwortet, wo ihr Strategie auf die Straße bekommen wollt, was sind denn da so die größten Energiefresser? Einfach den QR-Code scannen und gebt ein Thema ein, das euch bewegt oder zwei und schickt es los. Die ersten drei Antworten sind schon da. Das WLAN scheint zu halten. Hier sieht man 7 Antworten, wie es hier reingeht. Warten wir noch ein bisschen. 9. Jetzt haben wir heute Morgen auch schon mit Slido gearbeitet. Da habt ihr dann gemerkt, ihr gebt dann auch über QR-Code Fragen ein. Dann kommen alle Fragen nacheinander, rattern darunter. Was jetzt hier passiert, wir können es eigentlich schon mal rübergehen, die übrigen Fragen, die dann reinkommen, die passieren. Jetzt nimmt die KI etwas den Führungskräften ab. Das ist jetzt also ein Instrument, mit dem jeder Teamleiter mit seinem Team arbeiten kann, in jedem regulären Meeting. Es braucht keine Extra-Meetings. Nur eins muss er nicht mehr machen, nämlich facilitieren. Also sprich, die ganzen einzelnen Meinungen sortieren und in Ordnung bringen, sondern das übernimmt jetzt die KI. Und das unterscheidet es auch ein bisschen zum Beispiel zum Thema wie Slido oder dass wir hier jetzt direkt eine Clusterung sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Energiefresser sind bei euch im Unternehmen, wenn es darum geht, Strategie auf die Straße zu bringen. Die Spannung, ja, da, here we go. Also, hier sehen wir jetzt ein paar Punkte. Bevor wir runterscrollen, warten wir noch kurz. Hier können wir neue Antworten integrieren gleich, drücken. Ihr seht jetzt einmal rechts, ganz wichtig, das sind die Original-Posts, die eingegangen sind. Die wurden jetzt von der KI geclustert. Hier die ersten unter dem Thema Koordination und Abstimmungsaufwand. Kurz zusammengefasst, was hier steht. Was ihr nicht seht, ist, wer hat was geschickt. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Psychologische Sicherheit. Wenn wir jetzt hier gleich verorten würden, Mensch, wechselnde Prioritäten, das ist mal wieder der Peter, ja, der sich mit diesem Thema jedes Mal zu Wort meldet, dann verdrehen schon alle die Augen. Nein, es wird hier anonym gesammelt. Und jetzt habt ihr alle Themen auf dem Tisch. Ja, und das ist das, was ich meinte. Es ist nicht einer, der spricht, man hört dem zu, sondern man hat sofort alle Perspektiven, jetzt in dem Fall von knapp 80 Menschen, auf dem Tisch. Und wir wählen jetzt mal unklare, wechselnde Zielrichtungen. Das ist so ein Thema, das uns da umtreibt. Und jetzt kollektive Intelligenz. Scannt mal kurz den QR-Code und überlegt, was könntet ihr tun, um dieses Problem direkt in der nächsten Woche mit eurem Team anzugehen. So, jetzt kommen hier die ersten Ideen rein, Prioritäten sichtbar machen, wir könnten mal hochgehen, OKRs einführen, Ziellisten ins Büro aufhängen, Führungskräfte-Coaching. Jetzt gehen wir ans Ende der Liste. Sobald Menschen angefangen haben, hier Vorschläge zu machen, kommt auch hier dieses KI-Vorschläge, klickt da einmal drauf. Die KI ist jetzt so gepromptet, dass sie nur Vorschläge macht, die im sogenannten Circle of Control liegen, also Themen, die das Team direkt angehen kann. Und jetzt hat man sozusagen die Qual der Wahl, man kann sich überlegen, krass, ein Thema, das uns gerade in Energie fresst, das war ja die Frage, was nervt uns gerade wahnsinnig im Team? Wir gucken uns an, welche von den Energiefressern der größte ist, ganz oben, wenn es hin priorisiert von der KI. Und jetzt gibt es gleich hier 35 Optionen, wie wir damit umgehen können. Und zwar umgehen, sodass wir gleich in der nächsten Woche merken, es ist besser geworden. Ja, das ist die Motivation. Jetzt wählen wir mal irgendein Thema aus. Genau, und dann wird eine Action-Card erstellt. Jetzt sehe ich oben, Ausgangsfrage, was frisst unsere Energie? Wir haben uns fokussiert auf unklare Zielrichtungen. Wir haben festgelegt, Entscheidungsleitlinien sollen wir entwickeln. Wir legen hier einen Owner fest, mal mich selbst. Ich gebe mir eine Woche oder was weiß ich, einen beliebigen Zeitraum. Wir starten die Aktion und zack, gehen wir auf den Canvas, fliegt die Karte hier rein in den Activation Canvas. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, ich bin Teamleiter, das ist meine Plattform. Der Einzige, der sich hier anmeldet, bin ich. Alles andere bleibt anonym, wird auch nicht mitgetrackt. Ich weiß nie im Nachhinein, wer hier was reingebracht hat. Und in dem Moment, wenn jetzt hier der 2. Mai erreicht wird, geht die Karte automatisch rüber auf Feedback geben. Und jetzt ist auch ein Thema, ja? Feedback passiert immer so gut wie gar nicht. Jetzt passiert es automatisiert. Der verantwortlich ist, bekommt einen Hinweis, Aktion ist abgelaufen, hat das was gebracht? Und dann wird gewertet von 1 bis 5. Und darunter steht dann, begründe deine Auswahl. Und eine KI läuft über die Maßnahmen und sagt, guck mal, by the way, wenn ihr das hier, wir schauen, eine Entscheidung entwickeln, Ja, wenn es euch gelingt, pro Woche Zielerreichungen klarer zu formulieren, dann spart es im Durchschnitt bei Teams 5 Minuten Zeit mal 10. Und das mal aufs Jahr hochgerechnet, sind wir bei so und so vielen Stunden. Und dann kann ich nochmal als Owner sagen, okay, wollen wir das weiter beibehalten oder eben nicht. Und dann wird das Ganze abgelegt. Und vielleicht ist euch eine Kleinigkeit aufgefallen. Als ihr eure Idee abgegeben habt, habt ihr unten eingetragen, auf welches unserer Ziele zahlt das ein. Und auch das wird jetzt hier sozusagen getrackt, dass man sieht, was sind so Einzelmaßnahmen von Teams, die auf Ziele einzahlen. Und jetzt haben wir hier das wunderbare Thema Prioritäten. Das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. KPIs werden auch hinterlegt. Und das hatte ich vorhin schon als Beispiel genannt. Prioritäten setzen im Team, Ziele besser kommunizieren, Arbeit gerechter verteilen, zahlt ein auf Krankenquoten. Und das wird auch im System automatisch hinterlegt. Und dann können wir das mal ganz kurz live zeigen. Weil all das, was jetzt gerade passiert, jedes Mal, wenn ein Spark gemacht wird, fließt es in das Dashboard ein. Und das ist das, was jede Führungskraft persönlich hat. Man sieht den Impact, den ich erziele. Man sieht, basierend auf meinen Daten, welche Sparks werden empfohlen, um mit dem Team voranzukommen. Dann sehe ich, an welchen KPIs ich arbeite, wie ich auf die Ziele einzahle des Unternehmens, aber auch, wie der Impact ist, und zwar bewertet durch mein eigenes Team. Und rechts eine Übersicht praktischerweise, an welchem Thema arbeiten wir gerade, was ist erledigt, was ist noch on time, wo liegt schon Feedback vor und wo brauche ich es noch. So, jetzt hat es funktioniert, also ich kann Fahrrad fahren.
Aber es funktioniert immer in den Teams, das ist das Schöne.
Das stimmt.
Bei den Kunden, wir haben ja hier auch Überzeugungstäter, die es auch gerade live am Leib erfahren haben. Von daher, die können dann nachher mal berichten. Von daher, ich sage ganz herzlich für den Einblick schon mal, Robert, vielen Dank. Und das Schöne ist, der Moment auf der Bühne ist vielleicht vorbei, aber wir haben nachher eine Station in der Pause. Könnt ihr wieder zu Robert gehen und seinem Team und dann könnt ihr es euch vielleicht da einfach nochmal anschauen. Also von daher, so, jetzt haben wir die Marktdaten verknüpft mit den internen Controlling-Daten. Wir haben die Richtung mit der Strategie, wir haben die OKRs gepflegt, das Projektportfolio-Management, die Strategie als Baseline für alles. Wir wissen, was in den Teams läuft und was auch nicht läuft. Haben konkrete Maßnahmen in den Teams entwickelt. Und jetzt? Jetzt haben wir verdammt viele Daten, ne? Und jetzt schmeißen wir Copilot an und hoffen, dass was Vernünftiges rauskommt. Ich glaube nicht. Denn hier braucht es eine besondere Lösung. Und es braucht was, was wir ja als neue Entscheidungsintelligenz bezeichnen, die unserer Meinung nach die neue Führungskompetenz wird. Und dafür freue ich mich ganz herzlich, die liebe Lea jetzt auf der Bühne begrüßen zu dürfen.
Danke dir. Ich glaube, du wolltest wahrscheinlich auch noch mal kurz ein bisschen zeigen, wie es bei euch aussieht.
Ich wollte noch ein bisschen was zeigen.
Aber komm, ja, tut mir leid. Ich bleibe bei dir, kein Problem.
Ja,
das ist ja auch eine Kollaboration.
Ja, wunderbar. Wir machen das zusammen, weil am Ende des Tages steckt das ja auch da oben mit drin. Ne? Das gehört dazu. Das heißt, wir schaffen jetzt alle diese Daten so verfügbar zu machen, dass sie auf dem C-Level für den regionalen Sales-Verantwortlichen in Asien oder in Saudi-Arabien verfügbar sind, für den Geschäftsführer und zwar für jeden individuell mit den wesentlichen, entscheidenden, gewünschten KPIs, die aber auch immer sofort eine Einschätzung von der KI bekommen an der Stelle und die dann auch bis zu drei Ebenen in den Datenpunkten dann nach unten gehen können. Also wir bringen alles in den sogenannten Decision Boards jetzt hier zusammen, was es braucht, um einen Überblick zu behalten, um steuern zu können, um auch konkret Entscheidungen zu treffen, die Ziele im Blick zu behalten und das Ganze auch immer, und dann kommen wir sozusagen zum Thema, dann auch mit einer ganz besonderen KI sich anschauen zu können. So, vielen Dank.
Ja, was brauchen eigentlich gute menschliche Entscheidungen? Ich habe mich gerade entschieden, hier über die Bühne zu gehen, mir doch nochmal den Klicker abzuholen. Das war jetzt eher so eine Entscheidung, wie Jürgen sie vorhin beschrieben hat, ziemlich intuitiv. Gute strategische Entscheidungen brauchen aber erstmal eine gute Basis für die Urteilsbildung. Und idealerweise ist das eine sehr reflektierte Basis. Reflexion. Was heißt das eigentlich? Wir nutzen das oft, ne? Hast du da mal drüber reflektiert. Was ist eigentlich Reflexion? Reflexion bedeutet, abwägen zu können. Gegensätze mal aufzuzeigen, verschiedene Optionen wirklich tief zu prüfen, um dann eine gute Entscheidung zu fällen. Man nennt das gerne auch die Dialektik, das dialektische Denken. irgendwelche Hegel-Fans hier im Publikum. Gestern hatten wir eine Dame, die begeistert danach mit mir über Hegel philosophierte. Die Dialektik kommt vom Wort Gegensatz. Das ist das Dialektische, wenn man Gegensätze aushalten kann und sie sogar nutzen kann. Denn wenn wir verschiedene Optionen, diverse Annahmen prüfen können, dann kommt am Ende immer eine Synthese raus. Wir haben eine These, eine Antithese und daraus kann man dann eine Synthese ziehen. Und die ist meist besser als jede einzelne Option. Und wir sind überzeugt, Christian und ich, Strategy Frame und Gaia Logic, wir sind überzeugt, dass gerade das C-Level genau dieses dialektische Denken, diese Reflexion braucht. Vor allem für strategische Entscheidungen. Und ihr habt das vorhin schon so angeteasert bekommen, viele, das weiß ich aus meiner Forschung, aus meiner Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, sind tatsächlich gerade dabei, die LLMs jetzt für solche Entscheidungsmomente zu nutzen. Leider haben die aber neben sehr, sehr mächtigen Fähigkeiten extreme Grenzen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das dann aussehen kann, wenn man eine Entscheidung mit so einem führenden LLM eigentlich beantworten lässt. Ich nehme mal ein ganz einfaches, aber Achtung, logisches Beispiel. Sie sind ja hier alle Führungskräfte. Ich bin mir sicher, wir werden das lösen. Ich muss mein Auto in eine Werkstatt bringen, die nur 50 Meter entfernt ist. Soll ich zu Fuß gehen oder fahren? Bei 50 Meter, wer würde hier zu Fuß gehen? Ja, einige Hände, gar kein Problem. Wahrscheinlich waren wir jetzt auch noch ein bisschen müde. Es ist ja der Vormittag, denn es geht ja hier um das Auto, das in die Werkstatt gebracht werden muss. Keine Sorge, wenn Sie jetzt gerade denken, huch, war da, wo ich aber von diesem Nebensatz, den 50 Metern wirklich reingezogen, sorgen Sie sich nicht. Denn das beste Modell von ChatGPT im Thinking-Modus, eine Unverschämtheit, das so zu nennen, im Thinking-Modus sagt Folgendes. Thought for a couple of seconds. Da, zu Fuß. 50 Meter sind doch so nah, dass das Fahren mehr Aufwand als Nutzen bringt. Achtung, jetzt sehr interessant. Du sparst dir einsteigen, starten, rangieren und im Zweifel eine herrliche Beurteilung. Peinliche 20 Sekunden Autofahrt bis zur Werkstatt. Jetzt kommt aber der absolute Knaller. Nur falls das Auto akut unsicher ist oder kaum noch rollt, ja, dann wäre direktes Vorfahren sinnvoll. Wenn das Auto also nicht mehr in der Lage dazu ist, nimm doch einfach das Auto, ansonsten geh auf jeden Fall zu Fuß. Das ist das stärkste Modell von OpenAI im Thinking-Modus zu dieser simplen Frage. Was ist hier passiert? Hier ist die technologische Funktionalität im Hintergrund wichtig zu verstehen. Was machen diese Modelle eigentlich wirklich? Sie sind extrem mächtige Wortwahrscheinlichkeitsvorhersagemaschinen. Das sind reine Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die nächste Wortsequenz errechnen. Und hier hat natürlich dieser Nebensatz, die nur 50 Meter entfernt ist, dazu geführt, dass die Maschine in eine gewisse Richtung gerechnet hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir als User zu Fuß gehen hören wollten oder lesen wollten, ist hoch. Höher zumindest als scheinbar die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto hier relevant ist. Die Relevanz von gewissen semantischen Teilen dieser Frage ist hier zentral. Und genau das ist auch bei strategischen Entscheidungen der Fall. Außerdem ist bei strategischen Entscheidungen, das muss ich Ihnen nicht sagen, oft wichtig, überhaupt zu verstehen, wie man auf eine logische Schlussfolgerung gekommen ist, auf eine Antwort gekommen ist. Sie müssen das ja letztendlich verantworten. Stellen Sie sich mal vor, der Aufsichtsratsvorsitzende von Pfisterer fragt dann, warum haben wir das eigentlich so gemacht? Wo war da hier euer Gedankengang? Wo war eure Schlussfolgerung eigentlich? Fragen wir doch mal ChatGPT, wie bist du auf diese durchaus absurde Antwort gekommen? Oh, sie gibt dann schon auch eine Antwort, aber auch die wiederum ist bemerkenswert. Naja, also ich bin da einfach mit einer Alltagsabwägung rangegangen und dann kommen sehr spannende Gedanken zu einer Alltagsabwägung und am Ende noch die wunderbare Plausibilitätsregel, denn für extrem kurze Distanzen lohnt sich das Auto ja nicht. Und jetzt wieder hier. Aber es gibt einen besonderen Grund und das wäre, wenn das Auto nicht sicher schiebbar oder gehfähig ist. Also dann solltest du, wie schon gesagt, definitiv fahren. Und die herrliche Zusammenfassung, meine Antwort war also keine technische Berechnung, sondern eine praktische Entscheidung nach Aufwand, Zeit und, was für eine Unverschämtheit, gesundem Menschenverstand. Ich glaube, unser gesunder Menschenverstand hätte uns hier nach zweimal Reflektieren sicherlich auf eine sehr viel bessere Antwort gebracht. Jetzt ist das ein relativ simples Beispiel. Aber bitte übertragen Sie das mal auf eine vielleicht simpel scheinende strategische Entscheidung. Was wir gesehen haben ist, es wurde nicht nachgedacht. It did not think for 6 seconds. Das ist eine sehr interessante Beschreibung von einem technologischen Prozess, nämlich es wird einfach mehr gerechnet. Die nutzen längere Rechenzeit und Rechenpower. Im Hintergrund wird noch ein bisschen gerepromptet. Da wird nicht nachgedacht. Ist aber aus Marketinggründen natürlich ein irrer guter Begriff. Zweitens sehen wir, es ist auch nicht die tatsächliche Antwort auf die Frage, wie das Modell darauf gekommen ist. Das ist wieder nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hören wollen, dass es eine Alltagsabwägung war und dass sie verschiedene Ideen durchgegangen ist und eine Plausibilitätsregel existiert, ist hoch. Das Modell hat schlicht gerechnet. Das Modell ist nicht durch diese Schritte gegangen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Diese führenden LLMs, so pur in der Chatbot-Form, sind nicht in der Lage zu erklären, wie sie selber funktionieren. Stellen wir uns das nochmal im strategischen Kontext vor. Sie müssen die Verantwortung tragen, sie wollen und müssen auch dafür gerade stehen und können eigentlich überhaupt nicht erklären, wo ihre Antwort herkam. Halten wir also fest, diese LLMs, die basieren auf Wahrscheinlichkeiten und die sind auch trainiert, das haben Sie alle schon in den letzten 4 Jahren zu Holf gehört, auf verzerrten Daten, ja, so verzerrt wie wir Menschen sind, so sind auch diese Modelle trainiert. Aber ganz wichtig, und das wissen, glaube ich, noch nicht so viele, ist, dass diese Modelle nicht reflektieren können, weder verstehen können, auch wichtig, den wirklichen Relevanzkontext verstehen können, noch können sie sich selbst erklären. Sie sind nicht transparent nachvollziehbar. Und wenn wir das jetzt mal auf die Strategie übertragen, und das haben einige Forschende gerade kürzlich erschienen in der Harvard Business Review, wenn wir das mal übertragen, dann ist das durchaus fatal. Denn bei dieser Forschung kam heraus, bei dieser Studie, dass die führenden LLMs bei strategischen Fragen in Abwägungen, in sogenannten Trade-offs, alle das Gleiche sagen. In wichtigen Abwägungsfragen, zum Beispiel Automatisierung oder Anreicherung, ja, Automation, Augmentation oder Short-Term-Focus, Long-Term-Focus, die sagen alle das Gleiche. Egal, welchen Unternehmenskontext sie eingeben und übrigens auch egal, wie gut sie prompten können. Dafür wurde kontrolliert. Da verändert sich nichts dran. Die sagen einfach alle das Gleiche. Das bedeutet im Extremfall, wenn wir das mal extrapolieren, dass wir irgendwann in so eine Zukunft reinkämen, in der wir wahnsinnig generische Management-Trends alle in tatsächlichen Strategien wiederfinden. Herrlich. Egal welches Unternehmen, wir bewegen uns nur in so eine Mittelmäßigkeit. Das haben die Forschenden als Trend-Slop beschrieben. Generische Trendaussagen. So diese gravierende Einsicht über LLMs in ihrer puren Form, ich komme gleich darauf, warum das einen Unterschied macht, die sind nicht in der Lage, einen wirklich kontextspezifischen, logischen Ansatz anzuwenden. Woran liegt das? Nun, diese LLMs wurden trainiert auf einer sogenannten Scaling-Logik, auf dem Ansatz der Überzeugung, dass wir einfach immer mehr Wissen in Form von Daten in diese Modelle reinwerfen müssen. Daraus werden sie dann schon Muster lernen. Und dann wird gehofft, dass irgendwie daraus eine Intelligenz entsteht. Emergenz. Irgendwie soll aus dieser Kombination aus Daten und Lernen dann Intelligenz entstehen. Das ist eine Hoffnung, aber wir wissen durch Strategy Frame, Hoffnung ist keine... Ah, ein Traum. Wir sind allerdings davon überzeugt bei Gaia Logic und wir haben es gerade wieder bestätigt gesehen im kürzlich erschienenen Stanford AI Index Report, dass diese Scaling-Logik jetzt an eine absolute Grenze gestoßen ist. Das soll bedeuten, mehr Daten führt nicht zu mehr Wissen. Wir können übrigens auch mal darüber diskutieren, ob Daten überhaupt wirklich Wissen sind. Ist aber Teil dieses Ansatzes. Wir glauben auch, dass immer größere Modelle auf immer größeren Rechenzentren nicht zu mehr Lernen führen wird. Wir sehen beispielsweise, dass kleinere, spezifischere Modelle mittlerweile die großen outperformen bei gewissen Aufgaben. Und wir glauben nicht, dass mehr Wissen und mehr Lernen einfach so emergent zu Intelligenz führt. Wir hoffen darauf nicht. Wir sind überzeugt davon, dass diese Grenze der ja sehr mächtigen Modelle jetzt erreicht ist. Wir glauben, es braucht ein System, was diese Logik umdreht und mit der Intelligenz beginnt. Die Intelligenz ist die Voraussetzung, nicht das erhoffte Ergebnis. Was meine ich damit? Wir haben das eben so schön gehört mit dem Beispiel des Fahrrads. Wir Menschen werden erfreulicherweise mit einer unfassbaren Intelligenz geboren. Gleich von Beginn sind wir in der Lage, durch unsere Grundintelligenz die Welt wahrzunehmen und über sie zu reflektieren. Wenn ich jetzt nochmal dreimal auf die heiße Herdplatte fasse, dann tut das dreimal weh. Das ist interessant. Jetzt habe ich gelernt. Wir werden ja nicht einfach mit Daten zugeschüttet. Unsere Intelligenz erlaubt es uns, die Daten zu verarbeiten, sie zu reflektieren und daraus zu lernen. Das ist die Reihenfolge. Das Fahrrad können wir fahren, indem wir eine Grundintelligenz haben, der Balance, und wir wissen ungefähr, dass man sich wahrscheinlich am Lenkrad festhalten muss. Dann kommt das Lernen und die ganzen Daten und das Wissen. Wir glauben also, dass es ein System braucht, um diese Modelle herum, ein System braucht, was Intelligenz innehält, was intelligent entwickelt worden ist. Ein System nämlich, was in der Lage wäre, um es jetzt nochmal auf die Strategie zu beziehen, eine große strategische Herausforderung runterzubrechen und zu reflektieren. Bei jeder strategischen Frage in der Lage zu sein, Gegensätze aufzuzeigen, ihnen auch zu zeigen, wo Widersprüche in ihren menschlichen Annahmen sind, Biases, aber übrigens auch solche Lücken zwischen ihren Annahmen und der Realität. Wie sieht das eigentlich wirklich aus? Kann das eigentlich sein, was angenommen wird? Und das auf einem irre komplexen, großen Tableau von 42 Reflexionsmomenten bei jeder Frage. Wir gehen immer wieder hin im Hintergrund und wenden in einer etwas komplexeren Art und Weise, aber runtergebrochen, Hegel an. Wir stellen immer wieder eine These auf, generieren die Antithese und synthetisieren das Ganze für die tatsächliche Einsicht. Und das machen wir parallel im Hintergrund, wie es eigentlich kein Mensch und kein Individuum so schnell und mächtig machen kann. Wir sind also eine Reflexionsmaschine. Und das haben wir bei Gaia Logic entwickelt, um in Kollaboration mit Strategy Frame im Moment der Entscheidungsfindung eine Bereicherung für Ihren Reflexionsprozess zu sein. Nur um das deutlich zu sagen, wir sind nicht der Meinung, dass irgendeine Maschine ein System entscheiden soll. Wir sind eine Bereicherung für Ihr Denken, für Ihre Reflexion. Denn Gaia, unser System, ist in der Lage zu reflektieren und, wie schon gesagt, das im Hintergrund parallel laufend und immer weiter ins Detail gehend. Und daraus generieren wir tatsächliches Wissen und übrigens auch neue Einsichten. Wir haben einige Beispiele, wo die Maschine auf sozusagen innovative neue Ideen gekommen ist. Da können wir nachher auch noch einiges von Julia zuhören zur Frage der Kreativität und ob das möglich ist, eigentlich auf Neues zu kommen. Und ganz wichtig, Gaia ist in der Lage, alles nachvollziehbar zu gestalten. Sie können bei uns jede Entscheidungsempfehlung transparent einsehen, genau schauen, wie sie auf einen Reflexionsschritt gekommen ist und warum sie nicht den anderen Weg gewählt hat. Sie können also jede strategische Empfehlung komplett nachvollziehen. Das ist extrem wichtig. Und mit diesem System glauben wir, dass wir Sie in die Lage versetzen, bestmöglich informiert und reflektiert Entscheidungen zu treffen, für die Sie dann wirklich Verantwortung auch tragen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Lea. Also jetzt haben wir ihn, den Sparringspartner, der keinen Beratungsauftrag morgen von euch will. Wir haben den Sparringspartner für euch, der nicht politisch vielleicht nur mal seine Karriere anschubsen will, sondern der für euch bestmöglich auf allen im Unternehmen und im System basierenden Daten eine echte Reflexion durchführen kann und euch Hilfestellung geben kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Quasi basierend auf den Market Intelligence Daten, der Strategie, den Organisationsdaten, können wir jetzt auch wirklich Dinge fragen, die sehr komplex sind. Wie würde in 12 bis 24 Monaten oder woran würden wir erkennen, dass unsere Strategie nicht funktioniert und das System wirft dann auch ja verschiedene Chats aus, zeigt aber auch an, sortiert ein, welche Arten von Entscheidungen, Möglichkeiten, Gegenüberstellungen hier funktionieren. Und Lea hat es auch gesagt, das Wesentliche und Entscheidende hier ist auch, immer wieder die Nachvollziehbarkeit zu haben. Also am Ende des Tages auch wieder die Quellen klar nachvollziehbar zu haben, direkt auch zu diesen Quellen springen zu können. Und das Ganze funktioniert dann nicht nur auf dem Tablet, sondern auch für die Hosentasche, denn wie sagt unser lieber Beiratsvorsitzender, der Rainer, immer, ja, die besten Ideen, die habe ich dann unter der Dusche. Gut, mit dem Handy ist vielleicht auch schwächt, aber ne, bei der Autofahrt immer und überall verfügbar, auf diesen Daten wirklich echte Reflexion zu haben und ein echtes Sparring zu bekommen. Und das ist das, was wir jetzt als neues System quasi heute offiziell zum ersten Mal präsentieren. Und das ist unsere Strategic Decision Intelligence. Vielen Dank.